Mir ist heute Abend ein kleiner Fehler passiert. Ich hatte nämlich angekündigt, dass ich habe mich gerade nochmals besprochen. Das Thema lautet heute über Mose und Aaron. Ich lese dazu aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 14. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch, und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und ward doch nicht verzehrt, und sprach: Ich will dahin und beschauen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land. Und sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines Volks in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie drängen. Ich habe ihr Leid erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errettete von der Ägypterhand und sie ausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherezider, Hephiter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich auch dazu ihre Angst gesehen habe, wie die Ägypter sie ängsten. So geh nun hin, ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israels aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und da soll dir das Zeichen sein, dass ich gesandt habe, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: Also sollst du den Kindern Israel sagen: Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. So viel. Und nun hören wir unseren Bruder Eckhard zu Nieden.
Wollen vielleicht vorher noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, mach uns dein Wort lebendig. Lass es geschehen, dass wir merken, dass du selber zu uns redest. Das ist so wichtig, dass wir nicht unsere eigenen Gedanken zu Wort kommen lassen, sondern dass du sprichst, so wie wir es brauchen. Amen. Zwei Vorbemerkungen dazu. Erstens mit dem... Scheint an zu sein, das Lichtchen leuchtet nicht da. Das Lichtchen leuchtet nicht hier, aber scheint doch an zu sein.
Ja, das Lichtchen hat wieder
hat damit nichts zu tun. Ach so. Das ist meine Schuld, dass wir das mit den Personen verwechselt haben. Also auf dem Plan stand das ein bisschen anders, aber ich habe den Ismael und den Isaak dazwischen genommen noch. Deswegen sind wir jetzt eins weiter geraten. Aber ich denke, das macht ja nichts. Und die zweite Vorbemerkung zu dem, was ich gerne heute Abend über Mose und Aaron sagen möchte, sind natürlich verschiedene Texte wichtig. Der, den wir jetzt gerade gehört haben, ist einfach nur einer davon. Aber ich habe Bruder Salzinger gebeten, den zu lesen, obwohl da jetzt der Aaron gar nicht drin vorkommt. Aber der kommt dann an anderen Stellen noch vor und vielleicht lese ich das eine oder andere noch. Oder ich erzähle einiges zusammenfassend so, weil das dann ein bisschen schneller geht. Sie können sich ja gelegentlich ein paar Bibelstellen notieren und zu Hause später kontrollieren, ob ich recht hatte, ob es da so steht. Oder gleich eben vor Ort nachlesen, wenn Sie die Bibel da haben. Mose und Aaron, zwei Brüder also, die unter dem Volk Israel aufwachsen, das in Ägypten ist, 400, nach anderer Zählung 430 Jahre sind sie also in Ägypten gewesen, bis es zu der Wegführung aus diesem Lande kam. Mose war 3 Jahre jünger als sein Bruder Aaron, also Aaron war der Ältere. Es wird nicht berichtet, wo er war, als diese Geschichte da steht im zweiten Buch Mose, wo er in das Körbchen kam und die Miriam auf ihn aufpasste, dass ihm nichts passierte und diese wunderbare Errettung geschah und er dann als Prinz sozusagen an den Königshof kam. Da wird von Aaron gar nichts erzählt, der taucht erst später auf. Aber dann, Sie können das nachlesen, 2. Mose 7, dass er 83 war, wo der Mose 80 war, also muss er da 3 Jahre alt gewesen sein. Kann sein, dass er damals schon versteckt war, so wie ja dann Mose eben auch versteckt werden musste, weil die Soldaten des Pharao alle Knaben umbrachten. Vielleicht war er auch so geheimnisvoll aufgewachsen, nun war er aber schon 3 und schrie nicht mehr so und deswegen konnten sie ihn anderswo verstecken. Was der Grund auch immer war, dass er da nicht auftaucht, ist ja auch nicht so wichtig. Offensichtlich aber ist Mose, der Jüngere, nun auch der einerseits Begabtere, der eigentlich die Aufgabe wahrnehmen könnte, das Volk Israel zu führen. Andererseits durch diese besondere Erziehung, die er am Hof des Pharao oder seiner Tochter genossen hat, eigentlich der qualifizierte Mann dazu. Wir können uns die Verhältnisse unter dem Volk Israel ja eigentlich kaum armselig genug vorstellen. Ägypten war eine kultivierte Nation, da war man gebildet, da wusste man sehr viel. Und man verachtete diese Hirten, die Hebräer, die da im Lande Goschen ihre Schafherden trieben. Und die Hebräer, also das war der ägyptische Name für das Volk Israel, die wussten nichts von Weltpolitik und die lebten dann nur so mit ihren Schafen. So etwa muss man sich das vorstellen, in ziemlich ärmlichen Verhältnissen. Da war keiner, der besonders herausgeragt hätte, weder von seinem Talent her, noch von seiner Bildung her, von dem Wissen, das er von der Welt hatte und von der großen Politik, keiner, der sich geeignet hätte, das Volk Israel zu führen, geschweige denn aus dem Lande herauszuführen. Da war also Mose eigentlich der Einzige, der dafür wirklich qualifiziert gewesen wäre. Talentiert und mit der nötigen Bildung und mit den nötigen Beziehungen an die wichtigen Stellen. Aber sein Jähzorn, sein Übereifer ohne Gott hat alles zunichte gemacht. Er hat dann diesen Ägypter umgebracht. Wir kennen die Geschichte, ich brauche das nicht im Einzelnen zu erzählen. Er wurde zum Mörder und musste fliehen. Und nun war alles vorbei. Die große Chance, die mit seiner Person verbunden war, dass das Volk einen Führer gehabt hätte, dass es herausgebracht hätte aus der Sklaverei, die große Chance war vertan. Nur durch den Jähzorn dieses Mannes, durch sein aufbrausendes Wesen, durch seine Unachtsamkeit. Ja, das sind natürlich alles nur menschliche Qualifikationen. Letzten Endes muss man sagen, dadurch, dass er unabhängig von Gott gehandelt hat, dass er sich nicht von Gott leiten ließ. Wenn man schon Aaron und Mose gegenüberstellt, dann muss man sagen, in diesem Fall wäre eigentlich Aaron eher der Führer gewesen jetzt, denn Mose war nun nichts mehr. Er war weg, er musste fliehen. Alle Qualifikationen waren vorbei. Jetzt war er ein gesuchter Mörder. Jetzt galt er nichts mehr am Königshof, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Er hatte sich selber disqualifiziert. Und nun heißt es hier in diesem Text, den wir eben gelesen haben, er führte also, er weidete also die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hinter der Wüste. Also ich glaube, manchmal kann man bei den biblischen Schreibern das so feststellen, dass sie auch in den einzelnen Formulierungen, ich bin nur einer, der so mit Worten umgeht von meinem Beruf her, ich habe da so ein Ohr für, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie in den Formulierungen schon deutlich machen wollen, was sie sagen wollen, also ganz besonders unterstreichen wollen, worauf es hier ankommt. Also hinter der Wüste, also wir sagen ja schon mal in der Wüste, nicht wahr? Der geht in die Wüste. Kind schreit. Kleine Mose, ja. Ab ins Körbchen. Wir sagen schon mal, wir schicken einen in die Wüste. Aber hier heißt es nun, hinter der Wüste, also wirklich am letzten Ende der Erde, also weit, weit weg, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, ganz da hinten, da weidet er nun nicht das Volk, was er eigentlich führen sollte, sondern ein paar Schafe, dass die da so irgendwo hinter der Wüste ihre paar ärmlichen Grashälmchen fressen müssen. Und das ist noch nicht mal sein eigenes Kleinvieh, was er da führt, sondern das gehört auch noch seinem Schwiegervater. Also ärmlicher geht es nun wirklich nicht mehr. Von diesem Prinzen, der also eine große, hohe Stellung hatte, der eigentlich eine große Aufgabe hätte wahrnehmen müssen, dieser Abstieg bis in diese Situation. Ein Hirte irgendwo hinter der Wüste, noch nicht mal mit seinen Eichenherden. Einer, der qualifiziert war, ein großer Führer zu sein, der nimmt nun eine Aufgabe wahr, die irgendein Hirtenjunge, Zehnjähriger, genauso gut hätte wahrnehmen können. Geisenpeter oder so. Kennen Sie den? Geisenpeter? Ja. Also wirklich, also ein Abstieg, wie man sich kaum drastischer vorstellen kann. Und dann ist er nun noch 80 Jahre alt. Also da kann er nun wirklich nicht mehr das Volk aus der Sklaverei führen. Also wenn einer 80 ist, ich meine, der Adenauer in Ehren und so, der hat noch in hohem Alter viel geleistet und so. Aber wenn einer nun anfangen muss in diesem Alter, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und dann noch ein gesuchter Verbrecher. Also alle Pläne, das Volk aus der Sklaverei zu befreien, sich zum Führer zu machen, alle Pläne waren völlig und endgültig abgehakt. Da ist nichts mehr. Da ist aber auch gar keine Möglichkeit mehr. Ja, wenn es damals gewesen wäre, da hätte er dieses Amt wahrnehmen können. Aber jetzt ist alles vorbei. Und in dieser Situation redet Gott ihn an. Er soll hingehen nach Ägypten und das Volk sammeln und befreien aus der Sklaverei. Aber Gott, das kann doch nicht möglich sein. Damals ist es nicht zustande gekommen. Du weißt ja warum. Da habe ich versagt. Aber da wäre ich wenigstens qualifiziert gewesen. Da hätte ich das noch gekonnt. Da war ich jung und bei Kräften, im besten Mannesalter mit 40. Nicht wahr? Da hätte ich das machen können. Da war ich auch anerkannt. Da hatte ich die nötige Bildung und alles. Aber jetzt, ein alter 80-jähriger Schafhirte, der da durch die Wüste stolpert. Ich soll da hingehen und das Volk befreien. Alle Qualifikationen sind dahin. Und das ist, als wenn Gott sagen würde, genau das ist es. Gerade weil deine eigenen Qualifikationen alle dahin sind. Darum bist du qualifiziert für diese Aufgabe. Ja, aber Herr, was ist denn jetzt, ist es da alles schlechter als damals? Ja, äußerlich ist alles schlechter. Aber eins ist besser. Ich beauftrage dich. Und du sollst in meinem Auftrag hingehen. Und weil ich dich schicke, darum wird es gelingen. Ich werde mit dir gehen. Und darum wirst du diese schwere Aufgabe erfüllen können. Jetzt bist du in Gottes Augen qualifiziert. Jetzt, wo nichts mehr von dir selbst, nichts Menschliches mehr, nichts an eigener Ehre, nichts an eigenem Wollen, nichts von deinem Jätson, von deinem aufbrausenden Wesen, von deiner eigenen Energie mehr dazwischen steht. Jetzt kannst du ein Werkzeug in der Hand Gottes sein. Jetzt kann es was werden. Natürlich sieht er das nicht so ohne weiteres ein und hat alle möglichen Einwände. Wir konnten das jetzt nicht alles lesen. Sie können das ja nochmal nachlesen. Hat immer wieder Einwände. Ich kann das nicht und die werden mir nicht glauben und überhaupt, ich kann nicht reden und so. Gott sagt zu ihm, ich bin doch der, der die Zunge und den Mund geschaffen hat. Ich bin es, der die Blinden und die Lahmen und die Stummen macht. Warum soll ich, der den Mund geschaffen hat, dich nicht auch reden lassen können? Aber gut, du musst nicht reden. Du hast einen Bruder Aaron und der kann für dich reden. Der kann das. Wir wissen nicht genau, warum der Mose sagt, er könnte nicht reden, ob er einfach nicht talentiert zum Reden war oder ob er irgendwie eine schwere Zunge hat oder was, das ist nicht bekannt. Aber hier kommt jetzt der Aaron ins Spiel. Ich will dir deinen Bruder zur Seite stellen, der soll für dich reden. Vielleicht das auch ein Hinweis darauf, dass da nicht ein neuer Starkult entsteht, dass dem Mose das wirklich ganz klar ist, nein, er kann es nicht. Er kann es wirklich nicht, nur Gott macht es. Und wenn da einer steht und das Volk sammelt und weiß immer, was zu tun ist und gibt die Befehle und so und der kann auch noch reden, der ist so ein Demagoge, dann kann es ja sein, dass die Gefahr doch wieder besteht, dass er hochmütig wird, dass er seiner eigenen Fähigkeit zuschreibt, dass ihm alle zujubeln und dass dann wieder dieses alte menschliche Denken, was in ihm drin war, wieder aufsteht. Aber das soll nicht so sein. Darum, Aaron soll für dich reden. Du kannst es nicht und das ist gut so, aber verlass dich drauf, dein Bruder wird dir helfen. Gott redet dann auch zu Aaron, das wird noch im Kapitel 4 berichtet, an einer Stelle, aber sonst redet er im Allgemeinen nur zu Mose und zu Mose ganz konkret und durch Mose zum Volk. Und nun beginnt also Gott redet zu Aaron, er soll ihm in die Wüste entgegenkommen, dann treffen sie sich beide wieder und dann gehen sie gemeinsam nach Ägypten, in das Land Goschen und rufen das Volk zusammen. Offenbar waren die beiden irgendwie doch eine Autorität, ich weiß nicht, woher die Autorität kam. Das meiste, was damals mit Mose passiert war, war ja offenbar vergessen. Jedenfalls die Behörden hatten es aus den Akten getilgt, vielleicht war es verjährt oder so. Anderer Pharao war da. Mit 80 und mit 83 beginnen die beiden nun ihre große Aufgabe. Sie machen alles gemeinsam, sie treten zusammen vor das Volk und Aaron redet so, wie es Mose ihm sagt. Sie treten zusammen vor Pharao und Aaron redet das, was Mose sagt. Als es nicht gelingt, als Pharao dann die Belastungen erhöht und erschwert, da werden sie gemeinsam von ihrem eigenen Volk angegiftet. Und dann schließlich, als das mit diesen Plagen kommt und als dann die Befreiung kommt, feiern sie gemeinsam den Triumph. Und als sie ausziehen, haben sie gemeinsam Angst, als die Ägypter wieder vor ihnen oder hinter ihnen auftauchen, vor ihnen das Schilfmeer liegt. Alles tun sie gemeinsam. Sie sind zusammengefügt von Gott. Gott wollte das so. Nicht nur, weil sie Brüder sind, sondern er hat ihnen diese speziellen Aufgaben zugeteilt. So sollten eigentlich Brüder sein, nicht nur leibliche Brüder, sondern auch Brüder in der Gemeinde Jesu Christi, Schwestern natürlich auch. Diese Aufgabenverteilung ist gut so, also nicht genau in der Weise, aber diese Aufgabenteilung, dass Menschen zusammenarbeiten, dass sie ihre Gaben zusammenlegen, dass jeder das einbringt, was er einbringen kann, was ihm Gott verliehen hat an Gaben zum Wohl des Ganzen. Kommen Sie zum Horeb, da ist die Rollenverteilung auch klar. Mose spricht mit Gott und Gott spricht mit Mose. Das Volk darf nicht mit Gott sprechen oder kann nicht mit Gott sprechen. Und als Gott zu dem Volk sprechen will, einmal als es mit Donnern und Getöse vom Berg herunterschallt, da springen sie entsetzt zurück und sagen zu Mose, sprich du mit Gott, uns ist da Angst und Bange, also das ist uns unheimlich mit diesem Donnergetöse da und Blitze zucken. Also, und dann sagt auch Gott zu Mose, dass er einen Zaun um diesen heiligen Berg ziehen soll, dass niemand dem Berg zu nahe kommt. Aaron steht immer irgendwie dazwischen. Er darf mit Mose zusammen auf den Berg Horeb gehen, gemeinsam vor Gott treten, aber beim anderen Mal, wo Mose raufgeht, bleibt Aaron unten und sein Diener und Freund und Adjutant, könnte man sagen, Josua, geht dann stattdessen mit. Mose braucht das, dass er einen Menschen hat, und den hat er in Aaron und zum Teil dann auch in Josua, dass er Menschen hat, die mittragen. Ich denke, das ist für alle, die im Reich Gottes arbeiten, wichtig, dass sie nicht alleine stehen, dass sie nicht die großen Stars sind, dass sie nicht nach eigenem Gutdünken und wie sie allein meinen, dass es vor Gott richtig wäre, handeln. Das kann ja mal richtig sein und es kann Situationen geben, wo einfach kein anderer da ist und wo jemand mal ganz speziell von Gott den Auftrag bekommt, du musst so und so handeln, und da muss er gegen die Meinung aller anderen stehen, aber vorsichtig mit so etwas, vorsichtig. Meistens hält man das auch nicht lange durch. Man braucht eigentlich einen Menschen, der einem zumindest menschlich zur Seite steht und die Lasten mitträgt. Sogar Jesus brauchte das, als er im Garten Gethsemane vor diesem schweren Gang stand und er wollte gerne, dass seine drei engsten Freunde mit ihm zusammen beten und mit ihm wachen, und sie sind darüber eingeschlafen. Was für eine große Enttäuschung. So ähnlich muss der Mose jetzt auch die Enttäuschung erleben, als die Sache mit dem goldenen Kalb geschieht. Mose kommt also vom Berg runter mit Josua. Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte, sonst lesen Sie nochmal nach. Und dann hören Sie dieses Singen und Tanzen und Jubeln und so, und ob da ein Krieg ist, und er ahnt schon Schlimmes, und dann kommen Sie runter und dann sehen Sie dieses goldene Kalb, was Aaron gemacht hat. Wie konnte Aaron das machen? Wie konnte einer, der dem Mose zur Seite gestellt war, um ihm zu helfen und um ihm menschlich zur Seite zu stehen, ein Freund zu sein, Freund kann ja manchmal mehr sein als ein leiblicher Bruder, ein Bruder und ein Freund zu sein, der ihn geistlich unterstützen sollte, einer, zu dem Gott auch geredet hatte, einer, der auch von Gott beauftragt war für eine ganz spezielle Aufgabe, einer, der mit Mose auf dem Berg war und Gott gegenüber gestanden hatte, Einer, der mitbeteiligt war, als Gott diese Gebote gab, von denen eins heißt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden, noch das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Einer, der das alles gehört hatte, der so zum engsten Kreis, zur Führungsmannschaft eng dazugehörte. Wie kann das sein, dass dieser Aaron genau das tut, nämlich ein Bildnis machen und es anbeten? Wie kann das dazu kommen? Es gibt ja verschiedene Versuche, das so psychologisch zu erklären. Vielleicht hat er einfach so die Angst gehabt vor dem Volk. Vielleicht haben sie ihn so langsam da hineingezogen. Nun gut, man kann die Sünde, man kann das Versagen vor Gott immer irgendwie erklären. Natürlich gibt es Erklärungen dafür. Aber es bleibt eine furchtbare Sünde vor Gott. Mose, es gibt ja im Alten Testament diese drei Ämter, für die es die Salbung gab. Also der König, Priester und Prophet singen wir auch in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. In dieser Reihenfolge steht es da, da kann man sich immer leicht dran merken. Also der König wurde gesalbt, der Priester wurde gesalbt und der Prophet wurde gesalbt. Das sind diese drei speziellen Aufgaben, die Gott gegeben hatte. Der König, später zu dieser Zeit natürlich noch nicht, war eben der, der politisch die Verantwortung trug. Der Priester war der, der das Volk vor Gott vertreten sollte, und der Prophet war der, der Gott vor dem Volk vertreten sollte, der also für Gott zum Volk sprechen sollte. Wenn man diese drei Ämter nimmt, so hatte Mose im Grunde die zwei Ämter, nämlich König und Prophet zu sein. Er war der, der die äußere Verwaltung in die Hand nahm, der sagte, wo es lang ging, der politisch lenkte, also so eine Art König. Und der gleichzeitig auch der Prophet war, also der, durch den Gott zu den Menschen sprechen wollte. Und der Priester, das sollte Aaron sein. Das dritte Amt also sollte der Bruder Aaron wahrnehmen. Und dafür hat er sich nun disqualifiziert. Später wird er doch noch als Priester eingesetzt, dazu kommen wir noch. Aber in diesem Augenblick, als er diese Sünde begangen hatte, hatte er versagt und nun bleibt dem Mose nichts anderes übrig, als dieses dritte Amt auch noch wahrzunehmen. Er muss nun auch Priester sein. Es gibt dafür weitere Berichte, ich kann das nicht alles lesen, ich kann das nur kurz vielleicht erwähnen, etwa im Kapitel 32, wo dann berichtet wird, dass Gott sagt, ich will mit diesem Volk nicht mehr mitgehen. Geht alleine. Und er setzt sich so für das Volk ein und sagt, geh du doch mit, sonst will ich auch nicht gehen. Sonst tilge mich auch aus deinem Buch. Ich will meinen Engel schicken. Nein, geh du selber mit. Er setzt sich so ein, der Mose. Er betet so für dieses Volk. Er identifiziert sich mit der Schuld des Volkes, mit dem ganzen Volk, dass Gott schließlich das Gebet erhört und sagt, gut, ich will auch mitgehen. Ich will dein Gebet erhören. Das ist Priesterdienst. Das hätte eigentlich der Aaron wahrnehmen sollen, als der hohe Priester, als der er dann später ernannt worden ist. Das hätte er tun sollen. Das ist Priesteraufgabe, die Schuld des Volkes zu nehmen und vor Gott zu tragen. Vor Gott der Stellvertreter für das Volk zu sein. Das wäre Priesterdienst gewesen. Und das muss nun der Mose auch noch mit übernehmen. Das ist ja ein bekanntes Prinzip, was vielleicht in Ihrer Gemeinde auch manchmal passiert, wenn einer fleißig ist und sich engagiert für Gottes Sache und das auch gut macht und Gott segnet es und es kommt was dabei raus, dann wird dem immer mehr aufgelegt. Und je mehr dann andere versagen und das Amt, das sie eigentlich wahrnehmen müssten, nicht wirklich wahrnehmen, desto mehr muss der, der die Verantwortung trägt, dann auch noch auf die eigenen Schultern nehmen. Und dann ist das nun gerade das Schwerste hier, die Priesterpflicht. Gerade da hätte er Entlastung gebraucht, dass der Aaron ihm hilft. Aber er muss diese Last des Volkes, die Schuld des Volkes vor Gott mittragen, muss sich vor Gott engagieren für sein Volk und auch noch für den Aaron engagieren. Statt dass der ihn entlastet, belastet er ihn nur zusätzlich und Mose muss diese Last noch mittragen. Wenn wir so etwas hören, dann denken wir ja unwillkürlich auch an Jesus, der dieses Priesteramt für uns wahrnimmt, der unsere Lasten mitträgt. Wo wir versagen, stellt er sich mit unter diese Last und trägt sie mit. Aber das ist nur ein Nebengedanke. Ich denke, für unsere Arbeit in der Gemeinde sollen wir das zu Herzen nehmen, dass wir nicht den einzelnen wenigen alle Lasten überlassen, sondern dass wir Gott bitten, er möge uns helfen, die Aufgaben, die uns zugeteilt sind, wahrzunehmen und uns mit unter die Lasten der anderen zu stellen und sie mitzutragen. Ich lese mal dann noch ein Stück aus Kapitel 33. Vielleicht von Vers 7 an. Nach also dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb. Mose aber nahm das Zelt, also die Stiftshütte heißt es bei Luther. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Oder Sie haben, glaube ich, vielfach die Elberfelder, ich weiß nicht, wie es da heißt. Wie heißt es in der Elberfelder?
Zelt der Zusammenkunft.
Zelt der Zusammenkunft. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte, und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Wir kennen das ja aus in manchen Bibeln ist sogar so eine grafische Darstellung noch drin, wo dann geschildert wird, nachher auf der Reise, und so war es am Anfang ja auch, wie das Volk gelagert hat, also es war genau angeordnet, welcher Stamm wo lagern sollte, und in der Mitte war die Stiftshütte. Also in der Mitte war dieser Ort oder das Offenbarungszelt, wo Gott besonders gegenwärtig sein wollte. Und nun war dieses Schreckliche passiert, dass sie dieses goldene Kalb gemacht haben, ein Stierbild angebetet, so wie es die Heiden taten, und Gott damit verachtet und die gerade frisch gegebenen Gebote verachtet, mit Füßen getreten. Und nun konnte Mose nicht anders, wahrscheinlich auf Geheiß Gottes hin, das steht jetzt nicht ausdrücklich da, was ist anzunehmen, da konnte dieses Offenbarungszelt nicht mehr in der Mitte des Lagers sein. Sie hatten Gott selber hinausgestoßen, indem sie sich ein Stierbild gemacht haben und das angebetet. Und so musste die Hütte abgebrochen werden, nach draußen vor das Lager gebracht werden. Ich denke, da liegt eine Symbolik drin. Da ist plötzlich, nachdem dieser Fall geschehen ist, nachdem sie Gott nicht mehr so angebetet haben, wie es ihm zusteht, da ist plötzlich das auch nicht nur ein theoretisches Problem, ein geistlich-theologisches Problem oder so, sondern das ist ein Problem, was ihren Alltag angeht. Gott kann nicht mehr in ihrer Mitte sein. Vorher war Gott in ihrer Mitte gewesen, symbolisiert in dieser Stiftshütte. Und die Wolke des Herrn senkte sich hernieder, und da wussten sie immer, da ist er gegenwärtig. Und nun muss diese Stiftshütte außen vor dem Lager aufgebaut werden. Und wenn jemand den Herrn befragen wollte, heißt es, musste er rausgehen aus dem Lager. Er musste sein Zelt verlassen, das Lager verlassen und rausgehen und den Herrn befragen. Und Mose ging immer hinaus. Und alle standen an der Tür am Eingang ihres Zeltes und sahen ihm nach. Und wenn er in die Stiftshütte kam, senkte sich die Wolkensäule hernieder. Und der Herr gab kund, dass er da noch anwesend war. Er hatte sie nicht völlig verlassen. Er war noch da, er redete noch mit ihnen durch Mose. Aber er war nicht mehr in ihrer Mitte. Er war nicht unmittelbar da, sodass jeder zu ihm Zugang hätte haben können. Dass er ein Teil ihres Alltags gewesen wäre. Er war draußen, weit weg. Aaron wird später, das wird allerdings erst im dritten Buch Mose berichtet, zum Priester ernannt. Und solange bis er die Aufgabe dann endlich doch wahrnehmen kann, die Gott ihm zugedacht hat, muss Mose auch diese Aufgabe wahrnehmen. Und er kann natürlich nicht immer in der Stiftshütte sein und vor Gott stehen, so ist es ja hier berichtet, kehrt dann immer wieder zurück. Dann war Josua, der Sohn Nuns, da in der Stiftshütte und blieb wahrscheinlich im Gebet vor Gott und opferte. Also diese Aufgabe, die eigentlich der Aaron wahrnehmen musste, soweit sie der Mose nicht selber jetzt wahrnehmen konnte, die musste dann dieser Jüngere, der eigentlich für diese Aufgabe gar nicht gedacht war, der Josua, der Sohn Nuns, wahrnehmen. Trotzdem wird Aaron später zum Priester, zum hohen Priester ernannt. 3. Mose 8, wer sich das notieren möchte. Merkwürdig, da wird auch diese Geschichte berichtet, wie die zwei Söhne Aarons ein fremdes Feuer auf den Altar gebracht haben. Und also ein Feuer, das sie irgendwo anders angezündet haben, zum Altar gebracht haben. Und das ist so ein Gräuel vor Gott, dass die beiden sogar sterben müssen. Merkwürdig, dass der Aaron, also ihr Vater, der eine, sollte man meinen, nach menschlichen Maßstäben viel größere Sünde getan hat, als diese geringe Sünde, dass sie da nun ein anderes Feuer herbrachten, dass dieser Aaron eben nicht tot umfällt, sondern dass dieser Aaron tatsächlich nachher noch zum hohen Priester von Gott eingesetzt wird. Ist da Gott ungerecht? Was geht da vor? Warum ist das so? Vielleicht, weil Gott es so einfach einmal beschlossen hat und seine Treue nimmt er nicht zurück. Vielleicht aber auch, weil Mose für ihn gebetet hat. Was für eine Kraft liegt in der Fürbitte, die Mose ja für das ganze Volk und ganz sicher auch für seinen Bruder Aaron vor Gott gebracht hat. Der Unterschied zwischen den beiden, zwischen Mose und Aaron, schält sich immer deutlicher heraus. Beide sind Menschen, die Gemeinschaft mit anderen brauchen, die Freundschaft brauchen, die, wie wir heute zu sagen pflegen, ein gewisses Harmoniebedürfnis haben. Aber wie lösen sie das? Wie kriegen sie das? Der Aaron passt sich dem Volk an. Als sie sagen, mach uns ein goldenes Kalb, da gehorcht er ihnen. Er will nicht gegen die Masse stehen. Er will das tun, was die anderen sagen. Er will sich nicht mit ihnen verscherzen. Mose dagegen, sein Harmoniebedürfnis ist genauso da, aber er kann es zurückstellen. Er kann dem Volk trotzen, wenn Gott es von ihm verlangt. Aber er kann in bestimmten Situationen sogar Gott trotzen, wenn es um des Volkes Willen nötig ist. Wenn er sich im Gebet für sein Volk einsetzt. Herr, dann tilge mich auch aus deinem Buch. Herr, dann will ich auch nicht mehr. Also nicht mit aller Gewalt so ein Harmoniebedürfnis mit Gott. Ein Hinweis, wie wir auch manchmal in bestimmten Situationen beten dürfen und sollen sogar. Und trotzdem bleibt Gott sein Freund. Wir haben es gerade eben gelesen. Gott redet mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose redet mit Gott eigentlich ja auch, muss man hier so lesen, nicht wahr, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Er kann das Gott so sagen, weil er ein Freund Gottes ist. Und diese Freundschaft, die Gott zu Mose hat, die hält das aus, dass er so eindringlich vor Gott hintritt. Ja, Herr, dann tilge mich auch. Ich will mich für mein Volk einsetzen. Ich bin identisch mit meinem Volk. Es soll nicht so sein, dass du aus mir ein neues Volk entstehen lässt und dieses Volk lässt du untergehen. Diese Freundschaft mit Gott verträgt das. Und ich denke, wir können daraus auch schließen, wer diese Freundschaft mit Gott hat, wer so diese Verbundenheit mit Gott hat, mit ihm im Gespräch ist. Und wer das so hört, dass Gott mit ihm spricht wie mit einem Freund, und wer könnte das nicht hören, weil wir ja noch ganz anders als Mose durch Jesus zu ihm kommen können und seine Kinder sind. Wer diese Freundschaft zu Gott kennt, der kann auch mal Feindschaft und Spannungen mit den anderen ertragen, so wie Mose das konnte. Er konnte auch dem Volk trotzen. Er war nicht wie Aaron darauf angewiesen, sich alle zum Freund zu machen, mit aller Gewalt, indem er ihnen nachgab. Beide, Mose und Aaron, brauchen Orientierung, wollen wissen, wo es lang geht. Was macht der Aaron? Er handelt, wie wir heute sagen würden, nach demokratischen Prinzipien. Wenn die Mehrheit eben ein goldenes Kalb bildet, naja, dann machen wir eins. Ich sage es ein bisschen vereinfacht, sicher hat er sich ein bisschen geziert und wahrscheinlich auch noch gewehrt und so, aber im Endeffekt hat er nachgegeben. Die Mehrheit kann doch nicht irren, oder? Und die wollen es eben so. Oder sind eben die Mehrheit. Was kann man dagegen machen? Ich bin ja nicht ihr König. Er hatte einfach nicht die Kraft, gegen diese falsche Orientierung aufzustehen. Die Masse gab die Richtung an. Und das ist der falsche Weg. Mose macht es anders. Er fragt nicht, was die Masse will. Er fragt, was Gott will. Auch in diesem Bericht, den wir gerade noch gelesen haben, kommt das deutlich raus. Wenn er etwas wissen wollte, musste er hinausgehen und Gott bitten, für ihn zu entscheiden. Und Gott hat entschieden. Beide wollten Gott sehen, Aaron und Mose. Es ging ihnen so wie uns wahrscheinlich auch. Wir sind ja auch manchmal so von Zweifeln umgetrieben. Wie ist das nun mit Gott, wenn ich das mal irgendwie handfest begreifen oder sehen oder erfahren könnte, wie das mit diesem Gott ist, dass man sich immer nicht immer nur auf das verlassen muss, was die Leute sagen oder was da irgendwo steht. Ich möchte das gerne handgreiflich haben. Was macht der Aaron in dieser Situation? Er macht sich seinen Gott. Den kann er sehen. Das ist ja letztlich, was dahinter steht. Die Menschen, die Israeliten, hatten das ja in Ägypten kennengelernt, 400 Jahre lang, dass man Götter sehen konnte. Die standen da in den Tempeln und dann wurden sie zu bestimmten festlichen Anlässen eben auf einen geheiligten Wagen gestellt und rumgefahren und auf einem Floß oder was, dann den Nil entlang gefahren, bis sie wieder in den Tempel kamen und so. Das konnte man sehen. Da wusste man, wo der Gott war. Aber dieser Gott, der zeigte sich allenfalls in einer Wolkensäule. Aber sehen konnte man ihn selber nicht. Und diese Wolkensäule waren manchmal auch noch nicht mal da. Und es war ihnen auch alles so unheimlich. Es war doch viel klarer, wie man das in Ägypten kennengelernt hatte. Da gab es eben ein Stierbild oder es gab einen Horusfalken oder was weiß ich, so irgendwelche Figuren. Und da wusste man, so ist der Gott. Aaron gibt dem Volk nach. Er will ja letztlich auch irgendwie Gott sehen. Und da macht er sich einen, den man sehen kann. Mose wollte auch Gott sehen. Er hat ihn gebeten, Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Aber Gott hat zu Mose gesagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Keiner wird am Leben bleiben, der mein Angesicht sieht. Aber ich gehe an dir vorüber und du kannst mir nachsehen. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Und damit ist er zufrieden. Das ist gut so. Er weiß, letzten Endes ist es ein unsichtbarer Gott, der aber umso mächtiger ist. Viel mächtiger als ein Stierbild oder ein Horusfalke oder irgend so etwas. Alles schlägt über Mose zusammen. Er muss alles alleine machen. Da ist Stress da. Wir kennen ja diese Geschichte, wo sein Schwiegervater ihm dann sagt, nun setzt doch wenigstens ein paar Richter ein, die da diese Gerichtsaufgaben für dich wahrnehmen. Eine große Verantwortung. Es ist ja im Grunde eine Staatsgründung, die er vornimmt. Ein Volk wird zu einem Staat. Eine Stresssituation. Dazu diese Enttäuschung, dass ihm sein Bruder noch nicht mal zur Seite steht. Die Last, die er noch für ihn mittragen muss. Und das Ganze mit 80 Jahren. Also wir sind geneigt, dem Mose zu sagen, hör mal, mach mal Urlaub. Das geht gar nicht. Oder such dir sonst irgendwelche Helfer. Das kannst du gar nicht durchstehen. Ich denke, es ist sehr deutlich daran, woher er die Kraft bekommt. Gott gibt ihm die Kraft. Die Begegnung mit Gott gibt ihm die Kraft. Was ihm fehlt an Halt durch seinen Bruder, weil der ihn enttäuscht hat, das ersetzt Gott, weil Gott sein Freund wird. Da kommt ja dann diese Geschichte noch, wo er zu Gott betet und als er zurückkommt, glänzt sein Angesicht und er hängt dann eine Decke darüber, also ein Schleier, damit das die Leute nicht sehen. Er hat das zunächst gar nicht gemerkt, das war nicht eine Show, also kam nicht von ihm aus, sondern es war einfach so und die anderen haben es an ihm gemerkt. Wenn wir so in der Gegenwart Gottes stehen, sicher wird bei uns nicht irgendwie das Angesicht glänzen, aber vielleicht merken es andere manchmal bei uns, wenn wir so in der Gegenwart Gottes sind, wie es Mose war, dass sich das prägend auf uns auswirkt. Ich denke, das ist eine Kraftzufuhr, die sich die Menschen kaum vorstellen können. Dass wir die schwersten Lasten dann tragen können. Das heißt nicht, dass wir dann leichtsinnig mit unserer Gesundheit umgehen können und so. Ich denke, Sie verstehen das richtig. Aber in dieser besonderen Situation, wo es nicht anders ging, da kam diese Kraftzufuhr aus dem Gespräch mit Gott. Und Aaron, während der Mose sich so abstrampelt und im Stress ist, was macht der Aaron stattdessen in der Zeit? Er wird dann später, wie schon gesagt, zum hohen Priester ernannt. Da kommt diese Geschichte mit der Rotte Korah. Die wollen das nicht, dass Mose und Aaron sie regieren und dann werden sie bestraft dafür. Dann gibt es nochmal einen erneuten Aufruhr. Ich kann das nicht alles im Einzelnen schildern. als sie durch die Wüste ziehen müssen und es immer wieder eine Notsituation gibt, sie haben nichts zu essen, sie haben nichts zu trinken und die Feinde stehen da und so. Ihr bringt uns noch alle um, sagen sie. Und erneut straft Gott. Aber mit dem Strafgericht ist das Problem nicht gelöst. Dass Mose ihr Führer sein soll, das bestreiten sie nicht. Aber dass der Aaron da nun noch eine Rolle spielt, dass er der Priester sein soll, der doch so versagt hat, das sehen sie nicht ein. Es ist dann von diesem Strafgericht geredet, wo 14.000 durch eine Plage umkommen. Wir wissen nicht, was das für eine Plage gewesen ist. Aber mit so einem Strafgericht löst man das Urproblem nicht. Und deswegen sagt Gott dann, ihr sollt diese, also die Ältesten, die da auch für sich in Anspruch nahmen, wir könnten auch das Volk führen, wir können das eigentlich noch besser als der Aaron, die sollen alle ihre Stäbe da in die Stiftshütte bringen und am nächsten Tag grünt dann der Stab von Aaron und damit hat Gott erwiesen, dass er der hohe Priester sein soll. Wir können das auch, sagen sie. Wir können das auch. Wir sind doch besser als der Aaron. Wir haben nicht das goldene Kalb gemacht, ob sie vielleicht selber mitgeholfen haben und ihr Gold geopfert und vielleicht Rädelsführer waren und so, das steht dahin. Aber immerhin, der Aaron hatte versagt. Der kann das da auch nicht besser. Und sie haben ja recht. Er war ja nicht berechtigt, wenn man seine Moral und seine Gläubigkeit ansieht. Aber Gott will es trotzdem. Gott will es nicht, weil der Aaron der Bruder des Mose ist. Und Gott will es auch nicht, weil der Aaron so ein prima Kerl war. Sondern weil er es beschlossen hat. Und weil er gnädig ist. Das ist Gnade. Da gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb der Aaron diese wichtige Aufgabe, vor Gott zu stehen, vor dem Volk, bekommen sollte. Überhaupt keinen Grund. Da haben die anderen vollkommen recht. Da wären sie vielleicht genauso qualifiziert. Aber Gott erbarmt sich über ihn. Und das ist Gnade. Mose überlebte Aaron um einiges, aber im Tode waren beide ähnlich. Wer das mal nachlesen möchte, 4. Mose 20 und 5. Mose 34 dann, also der Tod von Aaron und von Mose. Beide konnten nicht Kanaan sehen, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Beide hatten gemurrt, beide hatten nicht den Glauben, dass Gott sie durchbringt und sich auf ihn verlassen. Und rein äußerlich, beide starben auf einem Berg, wird berichtet. Beiden wird der Tod vorher angekündigt. Sie wissen, dass der Tod kommt. Beide erleben vorher eine Amtsübergabe, eine feierliche Amtsübergabe an den Nachfolger. Also der Aaron sein Hohepriesteramt und der Mose übergibt sein Amt dann des Führers an Josua. So sind sie fast, könnte man sagen, im Tod wieder gleich, sind wieder Brüder, sind sich wieder ähnlich geworden. Nur Mose stirbt ganz allein. Aaron, als er stirbt, ist Mose dabei, aber Mose geht allein auf den Berg, wo er allein stirbt. Er braucht keinen zur Begleitung, könnte man daraus schließen, weil Gott sein Freund ist. Und der Zweck, weshalb er allein auf den Berg geht, um dort zu sterben, ist sicher der, dass sein Grab nicht eine Pilgerstätte werden sollte, dass man nicht das Grab nachher heilig nennen sollte, sondern heilig ist allein Gott. Es geht nicht um Mose, es geht auch nicht um Aaron, sondern es geht um Gott, für den sie ihren Dienst getan haben. Für ihn waren sie da. Und ein Grab zu verehren ist genauso ein Frevel wie ein goldenes Kalb zu verehren. Das darf nicht sein. Denn Gott, unser Gott, ist nicht sichtbar, er ist ein unsichtbarer Gott. Und trotzdem alle Zeit unter uns gegenwärtig. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die du gebrauchen kannst. Die sicher nicht Staatengründer werden oder ähnlich großartige Dinge tun, aber die einfach die Aufgabe wahrnehmen, die du ihnen gestellt hast. Zeige uns deutlich unsere Aufgaben. Und hilf du uns, dass wir nicht versagen, wie es Aaron getan hat. Und wo wir versagt haben, da sei uns gnädig, wie du ihm gnädig gewesen bist. Und mach etwas aus unserem Leben, was für dein Reich gut und wichtig ist. Wir wollen uns dir anvertrauen und dir hingeben und Zeit und Kraft und Gaben und alles, was du uns geschenkt hast, in deinen Dienst stellen. Hilf du selbst uns dazu. Amen.